Hallo Daniel.
Hallo Thomas. Oh, wir sind in den 90ern, frühen Nullerjahren bei dir.
Genau, ich bin bei einem Cosmo.
Schön. Ich bin bei einem Bachan Daiquiri oder einem, ich weiß gar nicht mehr, wie der sonst noch heißt. Das ist einfach ein Daiquiri mit Verlernung. Sehr lecker.
Cheers.
Cheers. Worüber werden wir denn heute mal reden?
Wir machen heute weiter mit Phänomenologie.
Schön.
Bei der Phänomenologie ist nämlich noch einiges übrig geblieben. Eine Folge hat dann doch nicht gereicht. Ich fasse mal kurz zusammen für diejenigen, die es nicht mehr ganz präsent haben. Wir haben vor allem über Edmund Husserl gesprochen, den etwas kauzigen Gründer der Phänomenologie, der erst als Mathematiker gestartet ist und dann immer weiter in die Philosophie abgedriftet ist, muss man fast sagen, gezogen und gezwungen von seinen eigenen Denkproblemen. Und bei Husserl ist es so, dass man mehrere Phasen ausmachen kann seines Denkens. Zumindest wird das in der Sekundärliteratur so gemacht und es gibt einem zumindest bestimmte Anhaltspunkte. Das machen wir vielleicht mal zuerst im Abriss und danach werden wir noch einige Begriffe angehen müssen, die wir das letzte Mal übrig gelassen haben, die man kennt, wenn man irgendwann mal was von Husserl gehört hat, dann hat man was von Intentionalität gehört, Reduktion, Epoché, solche Sachen. Die besprechen wir dann.
Okay.
Wir haben nämlich auch miteinander zu tun. Ich mache vielleicht einfach mal einen Aufschlag. Wir haben das letzte Mal länger über die sogenannten logischen Untersuchungen gesprochen, die 1900, 1901 erschienen sind, dann auch nochmal in der zweiten Auflage. Dann kam der sogenannte Logos-Artikel, Philosophie als strenge Wissenschaft, also eine programmatisch-polemische Schrift dazu, wie die Phänomenologie jetzt auftritt, auch gegen die anderen Philosophien und sondern gegen die Konkurrenz und gegen die Naturwissenschaften und die Weltanschauung überhaupt alles, also so eine Selbstpositionierung, die deshalb auch strategisch zu lesen ist. Also nicht alles ist völlig bierernst zu nehmen, sondern in einer Auseinandersetzung mit Konkurrenz. So, das hatten wir angesprochen zumindest. Und das gehört im weitesten Sinne zur ersten Phase. Da haben sich auch schon einige Leute um ihn rumgesammelt. Man spricht manchmal von der sogenannten realistischen Phase, die abgegrenzt wird von der idealistischen Phase. Denn irgendwann ab 10, 11, 12, 13, 1913 erscheinen dann die sogenannten Ideen, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und so weiter. Ein langer Titel, deshalb sagt man immer Ideen, Ideen 1. Und da passiert dann was, was man transzendentale Wende genannt hat. Da nimmt Husserl dann bestimmte Vokabeln auf und bestimmte Ideen, die ihn scheinbar zumindest näher an Kant ranrücken lassen. Und dann klingt das auf einmal so, als wäre die Phänomenologie jetzt eine Form der Transzendentalphilosophie. Das heißt, eine Philosophie, die nach Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis sucht im Subjekt oder in der Subjektivität. Das nennt man so die transzendentale Wende. Da gab es dann auch Leute, die sich schon aufgeregt haben, gesagt haben, oh, das ist jetzt Idealismus. Und das ist auch ein Label, mit dem Husserl selber gespielt hat. Er hat dann immer gesagt, ja, das ist transzendentaler Idealismus, der aber realistischer ist als jeder Realismus und so. Also auch das ein Kampfbegriff oder ein polemischer Begriff, der gegen ihn gewendet wurde, den er dann selber benutzt hat. Zugleich findet man dann aber in diesem vermeintlich idealistischen Werk auch sowas wie Platonismus, was man ihm auch immer vorgeworfen hat, nämlich dass er gesagt hat, ja, so Ideen und Strukturen gibt's, die kann man entdecken und die sind da. Da kann man irgendwie drauf zugreifen, die kann man beschreiben.
Vielleicht
Also
können wir noch ein Wort darüber verlieren, dass das auch örtlich unterschieden ist, ne? Also die erste Phase der logischen Untersuchung, diese erste Runde, das sind so Göttinger Studierende, das heißt, und Leute, die bei ihm studiert, abgeschlossen haben, die als Husserl in Göttingen Privatdozent und dann irgendwann Professor war, bei ihm Phänomenologie gelernt haben und die in München so eine Art Dependance dieser Göttinger Schule begründet haben. Das sind die Göttinger und Münchner Phänomenologen. Und diese zweite Phase ist ganz stark verbunden mit Husserls Gang nach Freiburg und seiner Auseinandersetzung, vielleicht auch deswegen ein Kontext für das Transzendentale, mit den dortigen sehr stark vertretenen Neukantianern.
ja, die in Süddeutschland, man spricht ja auch vom süddeutschen Neukantianismus, die da eben ganz stark waren, gab es in Heidelberg auch ein paar Leute. Also im Süden Deutschlands hatten die sich da verbreitet, mit so Leuten wie Rickert. So, und in Freiburg passieren dann verschiedene Sachen. In Freiburg fühlt er sich dann richtig wohl und fängt an, nochmal auf eine andere Weise systematisch zu arbeiten. Also mit den Ideen hat er jetzt bestimmte Pfähle eingeklopft, seinen Platonismus und seine Transzendentalphilosophie Philosophie. Was auffällt, sind die Lücken in den Ideen 1. Gibt es zwei Themen, mindestens zwei wichtige Themen, drei vielleicht sogar, die ausgespart, aber angedeutet werden. Erstens Intersubjektivität, zweitens Leiblichkeit und drittens Zeit. Das heißt also, die Ideen sind gar kein, wie soll man sagen, gar keine umfassende Einführung in die Phänomenologie, keine Übersicht oder so, sondern betreffen ganz bestimmte Probleme in der Phänomenologie, die was mit Erkenntnis und Subjektivität zu tun haben. Da vertieft er eigentlich auch nur Analysen, die in den logischen Untersuchungen schon angelegt waren. Vieles wird aber ausgespart, was er dann aber anfängt durchzuarbeiten in Freiburg. Und dann kann man irgendwann, glaube ich, ganz gut von der nächsten Phase sprechen, die dann auch zusammenfällt, teilweise mit dem Ersten Weltkrieg und dem Ende des Ersten Weltkriegs, dass er dann nämlich irgendwann eine, ja, kann man sagen, existenziellere Wendung kriegt, dann Artikel über Erneuerung schreibt und die gesellschaftliche Relevanz von Philosophie. Also da springt er natürlich auch auf den Zug auf. Aber das ist eine Dimension, die dazu kommt. Dann haben wir den Versuch einer noch stärkeren Systematisierung. Also im Verlauf der 20er Jahre spricht er immer wieder davon, ein systematisches Werk schreiben zu wollen. Dann auch schon mit der Hilfe von seinem später ja dann auch berühmten und eigenständigen, immer noch nicht berühmt genugen, Eugen Fink, dem Assistenten, der so im Hintergrund an so einem systematischen Werk mitarbeitet, was so nie erscheint, aber das ist irgendwie ein Wille, der dann da ist, zur Systematisierung und zur Historisierung, dass er anfängt, Platon zu lesen, auch im Original tatsächlich mal Platon zu lesen. Er hält große Vorlesungen zur ersten Philosophie, gibt es auch als einzelne Bände. Erste Philosophie 1, erste Philosophie 2, hat also einen metaphysischen Anspruch, wobei die erste Philosophie eine ist, die einen historischen Überblick gibt, also Platon, Aristoteles, und dann Locke und Hume und versucht da also auch mit Kant irgendwie umzugehen. Man geht mit Kant um, ob es gelingt, kann man sich überlegen. Macht also dann so einen richtig großen systematisch-historischen Anlauf. Das kristallisiert sich dann wieder in so Sachen wie den Londoner Vorträgen und den kartesianischen Meditationen.
Vielleicht können wir noch einen Punkt hinzufügen. Ende der 10er Jahre, also auch in der Zeit, in der ja Husserls Söhne, soweit ich weiß, auch im Feld sind, hat dieser existenzielle Ansatz, der ja eine Vorgeschichte hat, ja auch eine begriffliche Konsequenz. Also man muss vielleicht ja dazu sagen, das haben wir das letzte Mal schon angedeutet, dass Husserls philosophische Ambitionen auch ein Konversionserlebnis irgendwie zugrunde liegen, also oder diese Ambitionen, denen liegt dieses Erlebnis zugrunde, nämlich dass Husserl sozusagen auch eine durchaus theologische Dimension seiner Auseinandersetzung mit Philosophie kennt. Und am Ende der 10er Jahre kristallisiert sich das im Begriff des Absoluten. Also das, was sehr viele, die Husserl rezipieren, gar nicht wahrnehmen, was man insbesondere so in den Hintergrundschriften aber durchaus sehr deutlich sehen kann, ist, dass die gesamte Philosophie der 20er Jahre immer mehr und immer stärker geprägt ist von einem systematischen Anspruch, der mitgetragen wird von dem Anspruch, eine Philosophie, eine Wissenschaft des Absoluten zu schaffen mit der Phänomenologie. Das wollte ich nur nochmal ergänzen, damit auch klar ist, dass dieser metaphysische Anspruch Husserls durchaus ein sehr fundamentaler ist und spätestens ab den 20er Jahren auch weit weg von dem ist, was man heute so als Phänomenologie, als bloße Alternative zur empirischen Erkenntnistheorie rezipiert.
Also sehr weit weg. Er spricht ja nur von einer Monadologie, also schließt an Leibniz an, wobei Husserl sagt, seine Monaden am Fenster, was schon nochmal zeigt, dass er Leibniz nicht so ganz verstanden hat. Aber das macht nichts. Also da ist ein starker metaphysischer Anspruch dahinter. Das wird zum Glück inzwischen auch gesehen. Tobias Keiling hat ja das UTB-Buch über phänomenologische Metaphysik rausgegeben und da haben Diogo D'Angelo und ich ja zum Glück auch reinschreiben können, dass Husserl durchaus unterschiedliche Verhältnisse zu unterschiedlichen Vorstellungen von Metaphysik hat. Es gibt diese Äußerung, dass die Phänomenologie irgendwie Metaphysik überwindet und so, das ist halt dieser Überwindungsgestus. Aber es gibt eben genauso Stellen, an denen er sagt, nein, 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 die Phänomenologie ist Metaphysik. Die Phänomenologie ist die Methode, Metaphysik so zu betreiben, wie man sie sinnvoll betreiben kann. Und man kann sie ziemlich weit treiben. Also da geht es dann um Gott und Tod und Welt. Das ist also nicht
Um den
mehr.
Kosmos, um das Universum, also durchaus leibnizianische Dimensionen des Anspruchs.
Genau, also das ist dann sozusagen nicht mehr Das ist dann nicht mehr so Semantik und Erkenntnistheorie wie in den logischen Untersuchungen. Das ist natürlich immer im Hintergrund, sondern da geht es klassisch metaphysisch zur Sache, aber eben aus einer phänomenologischen Perspektive. Also dieser ganze Aufbau der Phänomenologie wird da benutzt eigentlich, um Metaphysik zu betreiben, soweit es eben geht, und um Grenzbegriffe und um Grenzerfahrung und eben auch der Versuch, irgendwie auf ein Fundament zu kommen, was damit zusammenhängt, dass er diesen Sicherungsanspruch hat. Und das ist was, was Fink mal auseinanderlegt im Zusammenhang der absoluten Wissenschaft, dass er sagt, naja, das ist Wissenschaft, die das Absolute als Objekt hat, als das Subjekt hat und selber auch absolut auftritt. Das heißt also mit einem sehr starken Anspruch, nicht widerlegbar zu sein auf eine bestimmte Art und Weise und auch irgendwie alles abzudecken, was man so abdecken muss. Also
Also
absolute
der
Wissenschaft.
Genitiv in Wissenschaft des Absoluten ist durchaus zweideutig. Es ist nicht nur
Genau.
subjektiv, sondern auch objektiv zu lesen.
Und auch modal im Sinne einer absoluten Wissenschaft des Absoluten über sich selber und so weiter. Also da merkt man auch natürlich Finks Kenntnis des deutschen Idealismus, die dann, glaube ich, ganz wohltuend oder zumindest anregend auf Husserl irgendwie auch wirkt. So, das heißt also, das passiert alles im Hintergrund und dann hat man Veröffentlichungen und Vorträge, eben wie die kartesianischen Meditationen, die dann übersetzt werden, hin und her, auch von Levinas. Und dann haben wir eine, ja, kann man sagen, letzte Phase, die dann bis zu seinem Tod geht, wo dann so Sachen entstehen wie die Krisisschrift. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, die dann auch gar nicht mehr so richtig erscheint, sondern nur stückweise irgendwo im Osten, die aber auch nochmal unglaublich gewirkt hat, wo dann solche Stichworte auf einmal auftauchen wie Lebenswelt. Die dann in ganz anderen Bereichen, also nicht in der Mathematik und nicht in der Philosophie selber, sondern zum Beispiel in der Soziologie weitergewirkt haben. Und von Lebenswelten spricht man heute ganz selbstverständlich, ist aber was bei Husserl eine ziemlich fundamentale Rolle spielt. Kommen wir nachher noch
Oder die
zu.
Stiftung von Zeichen, von Bedeutung in historischen Kontexten. Es hat ja kein, ist ja eine Fußnote, dass Jacques Derrida ausgerechnet die Krisis oder eine Beilage zur Krisis übersetzt hat und kommentiert hat. Natürlich in Kenntnis des gesamten verfügbaren husserlischen Werks und darauf aufbauend auch seine eigene philosophische Auseinandersetzung gebaut hat. Also genau aus dieser Problematisierung, wie entsteht eigentlich die Tradierung von Symbolen, wie entsteht die Tradierung von historischen Bedeutungen. Also solche interessanten Themen findet man beim späten Husserl, die Lebenswelt, die Intersubjektivität, die Auseinandersetzung damit. Die Unklarheit der Frage, was ist jetzt eigentlich das, was an die Stelle des Absoluten tritt? Ist es ein transzendentales Ego oder ist es vielleicht doch die Intersubjektivität oder ist es vielleicht doch ein Gott, ja,
Oder
über
der
den
Fluss der
oder ein
Zeit.
Fluss, genau. Und dann kommen wir noch, glaube ich, zum allerletzten Punkt, der gar kein letzter Punkt, eine letzte Phase ist, sondern sowas wie ein Nebenfluss, der diese ganze Entwicklung von Anfang an begleitet. Und das ist Husserls Auseinandersetzung mit der Zeit.
Ja, die fängt ganz früh an. Also in den logischen Untersuchungen ist sie noch ausgespart. Dann folgen aber irgendwann die berühmten, später von Heidegger rausgegebenen Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Da finden wir dann die Unterscheidung zwischen objektiver Zeit, also die Zeit, die wir wahrnehmen, die sich dann auch nochmal unterscheidet in sagen, alltägliche Zeit, wissenschaftliche Zeit und so weiter. Da kann man dann schon Unterscheidungen machen.
Zeit der Messung, subjektive Zeit im Sinne von das, was ich so als Zeit fühle, was Henri Bergson zum Beispiel auch
Genau.
thematisiert, weswegen man Husserl und Henri Bergson auch gerne zusammenbringt, aber eben auch zum Beispiel die Zeitekstasen, also Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, diese ganze
Die
Auseinandersetzung.
er dann Retention, Impression und Protention nennt. Das sind die Sachen, das sind auch so Stichworte, die man kennt. Das wird früh entwickelt, ist also die Vorstellung, dass alles Zeitliche sich ja irgendwie zeitigen muss im Inneren. Also wenn ich irgendwas erfahre, und sein Beispiel ist mal der Ton einer Violine oder einer Melodie, die hat natürlich einen zeitlichen Ablauf, der ja auch messbar ist. Aber das bedeutet auch, dass ich irgendwie ja einen Ablauf in mir, in meinem Bewusstsein haben muss. Also mein Bewusstsein von Zeitlichkeit muss selber irgendwie zeitlich sein. Und dann unterscheidet er die Impression, also da, wo die Daten herkommen, das ist ja sehr empiristisch, also auch in der Sprache, das ist sozusagen da ist der Eindruck, der aktuell, das Jetzt, ausmacht. Dann haben wir die Retention, also da wird sozusagen ein bisschen was behalten, was wir brauchen, zum Beispiel, wenn wir eine Melodie hören.
Und nicht nur einzelne Töne, die eine aufeinander
Genau.
folgen, ja.
Also da, 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 da.
Ja.
Verstehen wir nur als Beethoven-Motiv, wenn wir uns noch daran erinnern können, also wenn noch nachklingt der erste Ton, sonst sind das halt nur Töne, die nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, man braucht also eine Retention, die Einheit stiftet, und eine Protension, die ja eine Naherwartung ist, dass noch irgendwas kommt. So, und dann kann man irgendwie noch ganz viel dazu sagen, wie das Zeitbewusstsein, das Innere aufgebaut ist. Dann gibt es noch Fernerwartungen und Erinnerungen und Überblendungen. Und wenn man anfängt, über den Fluss nachzudenken, erscheint er ja auch in sich selbst. Und dann tauchen Formen von Reflexivität auf, mit denen er dann nicht immer ganz gut zurechtkommt. Denn er weiß ja, dass er selber eine theoretische Perspektive hat auf etwas, was überhaupt erst Perspektiven ermöglicht. Und dann stellen sich so Fragen wie, naja, das Ich, was ich jetzt bin als Beobachtender, ist das auch das Beobachtete und so weiter. Also das heißt, Zeit und Reflexivität und Subjektivität sind irgendwie unangenehm verflochten für ihn.
Und das Problem ist doch auch, dass er sich natürlich, wie wir es gerade dargelegt haben, in diesen Phasen immer wieder fragt, was ist denn so quasi das Fundament von allem? Was ist das, was wir als Absolutes ansprechen können? Oder was ist sozusagen der Stellvertreter des Absoluten? Wie auch immer, irgendeine Art von Prinzip, auf das zurückgeführt werden soll. Und irgendwie geraten ihm seine Zeitexplikationen immer dazwischen. Diese Zeit ist so seltsam werdend und immer im Fluss und verschiebt sich ständig. Und da ist also irgendwie ein Objekt, das einfach mal von A bis B Objekt bleibt, gar nicht gegeben. Das heißt, Husserl gerät, und deswegen kommt er auch immer wieder zurück auf die Zeit, in dieser Auseinandersetzung mit der Zeit immer wieder auf logische, eigentlich reflexionslogische Probleme, die sich ergeben, wenn man Werden und Sein zusammendenken möchte. Also eigentlich ein ganz klassisch antikes Problem. Und er bleibt eigentlich oft stehen bei der Konstatierung einer Problematik, wo er sagt, na, hier gerate ich in einen Regress, hier gerate ich in einen Zirkel, hier gerate ich in einen Selbstwiderspruch, mal schauen, wie ich das jetzt auflöse. Und dann fängt er wieder von vorne an. Und das ist doch ganz spannend zu sehen, dass er also quasi neben dem expliziten Absoluten, neben dem expliziten Prinzip, das er ständig theoretisch anstrebt, so eine Art implizites Ding hat, wo er dann natürlich auch immer wieder merkt, die Zeit ist etwas, was ich immer schon vorausgesetzt habe, schon in der Formulierung immer schon. Und deswegen muss sie prinzipieller sein als das transzendentale Ego. Und dann aber, die Zeit ist doch das, was das transzendentale Ego denkt. Dann muss doch das transzendentale Ego prinzipieller sein als die Zeit. Und in diesem Zirkel bewegt sich Husserl und er wird das nie auflösen, sein ganzes Leben lang nicht.
Er wird es immer nur reformulieren, also fast
Ja.
in so einem Wiederholungszwang. Irgendwann kriegt er dann neue Ressourcen, also was ich in der letzten Folge zur Phänomenologie schon erwähnt habe, dann kommt er irgendwann auf den Begriff des Urstandes, weil er eben immer vom Gegenstand, also von der Sache selbst her denkt, da gibt es einen Urstand, aber der Gegenstand zeigt sich ja nur in der Zeit, aber der Urstand kann nicht einfach die Zeit sein, die Zeit fließt
Ja.
ja. Und dann kriegt er irgendwann die Fichtsche Terminologie in die Hände, also ich und nicht ich oder Ur-Ich und nicht ich, die dann auch noch in den Zeit Fluss irgendwie eingebaut werden, und dann hat man manchmal ein Prinzip, manchmal hat man ja so eine Prinzipiendualität.
Manchmal hat man auch so eine an Kant erinnernde, aber Kant nur quasi äußerlich kopierende Rede von einem anderen Sinn dieser Begriffe. Also der phänomenologische Sinn von Gegenstand und der phänomenologische Sinn von Zeit ist ein ganz anderer als der, den man so im alltäglichen Bewusstsein hat. Da kommen wir ja gleich drauf, inwiefern das durchaus eine sinnvolle Aussage sein kann. Aber für Husserl ist das häufig so eine Rettung in eine neue Terminologie, in der die Begriffe dann ganz anderes bedeuten, was ihm aber selber nicht immer ganz klar ist, was das eigentlich
Genau.
bedeutet.
Ja, und vielleicht machen wir doch mal so weiter, dass wir erstmal rekonstruieren, wie er darauf kommt, dass das eine gute Idee ist. Und dann
Ja.
können wir noch zeigen, warum Fink glaubt, dass es doch keine so gute Idee ist oder dass es zumindest nicht ganz aufgeht.
Genau.
Und das hängt zusammen mit einigen der Begriffe, die ich ja schon angeteasert hatte, der Epoche und Reduktion und dann noch eine Reduktion und so weiter und so weiter. Es
Muss
gibt.
man, glaube ich, erstmal erklären, was diese
Genau.
Begriffe bedeuten und wozu er sie braucht. Ne? Also wir können ja vielleicht mal anfangen. Das Grundverhältnis ist zunächst mal das, was wir so uns in so einem naiven Realismus vorstellen. Ein Subjekt bezieht sich auf ein Objekt. Ne?
Also ich intendiere etwas. Der Ausdruck der Intentionalität kommt von Brentano. Der hat es irgendwie aus der mittelalterlichen Philosophie, und Brentano hat gedacht, alles, was mental ist, ist irgendwie intentional.
Was heißt denn Intentio?
Hingespannt eigentlich. Also Tension kennen wir, Tension, Tensor und so. Also es ist etwas hingespannt, das Innen ist eine Richtungsangabe. Eigentlich ja, gezielt wie mit einem Bogen. Also ich ziele auf irgendwas, ich ziele auf etwas hin, ich intendiere das. Also es ist nicht nur eine Willensbestimmung, wie im Englischen Intention heißt ja absichtlich. Es geht nicht um Absichten nur, sondern Intentionalität bedeutet, etwas ist auf etwas bezogen.
Das heißt, man kann es auch einfach als eine bereits bestehende Spannung erkennen. Man muss sie nicht durch einen Willen nur herstellen. Und sie ist doppelstrukturiert. Das heißt, wenn ich weiß, ich beziehe mich auf einen Gegenstand, beziehe ich mich immer schon darauf, dass ich mich auf den Gegenstand beziehe. Das heißt, Intentionalität kann nie zwischen A auf B einfach nur eine einfache Relation sein. Sie muss immer auch die Relation selber noch mit ihm behalten. Und das führt natürlich in allerlei reflexive Problemlagen.
Das ist das, was zum Beispiel Sartre dann berühmterweise das präreflexive Cogito nennt. Also es ist natürlich nicht so, dass wenn ich mich auf irgendwas beziehe, also wenn ich was wahrnehme, das gehört auch dazu, wenn ich was wahrnehme, wenn ich was will, wenn ich auf was achte, wenn ich was rieche, wenn ich was schmecke, wenn ich was denke, wenn ich was wünsche, wenn ich was fantasiere, das sind
Dass ich
alles.
dann immer schon diese Relation mitbedenke, ja.
Genau, das stimmt natürlich nicht, dass ich das explizit mache. Das wäre komisch, in jedem Wahrnehmungsmoment zu sagen, oh, ich nehme jetzt das Buch wahr, oh, ich nehme jetzt das Glas wahr. Das stimmt ja nicht. Aber was gegeben ist, ist sozusagen ein Bezug zu diesem Bezug. Das ist das, was Sartre dann das präreflexive Cogito nennt. Also bevor ich darüber nachdenke, muss dieser Bezug schon irgendwie mir gegeben sein. Und da gibt es eine ganze riesige Forschungsdebatte dazu, die inzwischen auch in den Kognitionswissenschaften irgendwie angekommen ist oder benutzt und oder verunstaltet wird.
Instrumentalisiert, ja.
So, das ist Intentionalität. Also Intentionalität ist selber schon kompliziert, ist aber Bezogenheit eines Subjekts auf ein Objekt im allerweitesten Sinn. Das ist irgendwie das Grundverhältnis.
Jetzt haben wir aber ein Problem, ne? Jetzt wollen wir ja tatsächlich das am Gegenstand beschreiben, was wir streng wissenschaftlich beschreiben können. Und wenn wir jetzt aber mit dem Gegenstand schon allerlei Vorannahmen mit hineinprojizieren, was der Gegenstand ist, was seine Disposition ist und so weiter, dann beschreibe ich ja nur das, was ich schon hineingesetzt habe. Also hat Husserl doch dafür eine skeptische Lösung.
Richtig, beziehungsweise eine Lösung, die einen Ausdruck trägt, der aus der Skepsis kommt, nämlich Epoché bedeutet einfach Zurückhaltung. Husserl,
Urteilsenthaltung,
genau,
ja.
Urteilsenthaltung oder sowas wie Unterbrechung, da kommt auch unser Epochenbegriff her, sozusagen
Epochenbegriff, ja, genau.
ein Schnitt, eine Unterbrechung.
Ja.
Husserl spricht auch immer mal von Einklammerung. So, und jetzt ist die Frage, was wird denn da eingeklammert, unterbrochen, aufgehoben, wie auch immer man es übersetzen will? Genau das, was du genannt hast, nämlich irgendwelche Urteile, die wir fällen, Sachen,
Oder
die
schon
wir
gefällt haben,
rechtfertigen.
die,
Genau.
genau, die, wenn ich was explizieren will, also wenn ich sagen will, was hinter dem Baum ist, und ich es nicht weiß, dann ist es eine Untersuchung. Und wenn ich aber das, was hinter dem Baum ist, dort hingelegt habe, dann ist es eine Art von Illusion, weil ich weiß ja schon, was hinter dem Baum ist und ich finde es halt wieder. Also muss ich dafür sorgen, dass ich nicht weiß, was hinter dem Baum ist und muss gucken, dass ich die Dinge beschreibe, wie sich Husserl ausdrückt, die sich originär zeigen, also die sich eben nicht zeigen auf der Basis von Geltungsvoraussetzungen über den Gegenstand, die ich schon in ihn hineinprojiziert habe.
So, das bedeutet zum Beispiel, wenn ich sage, hier, das Glas ist so und so schwer, dann habe ich schon sowas wie Schwere investiert, ich habe schon eine Annahme darüber investiert, dass man das irgendwie messen kann und so weiter. Also ich habe ein natürliches Urteil gefällt, sozusagen. Und die fällen wir auch die ganze Zeit. Und Husserl sagt, naja, aber lass uns die doch mal nicht fällen, sondern lass uns mal gucken, was sich tatsächlich zeigt. Und dann kann er eben sowas fragen wie, na, wie zeigt sich denn die Schwere? Also ist es ja okay, dass wir dieses Urteil fällen, aber das setzen wir jetzt mal außer Kraft. Und schauen wir uns doch mal an, wie sich Schwere zeigt. Und dann kommt auch solche Sachen wie, naja, irgendwie nur, wenn ich versuche, es hochzuheben. Schwere zeigt sich manchmal auch, wenn ich auf was drauf gucke und denke, oh, das ist schwer. Aber dann ja nicht direkt, sondern nur durch Projektion, weil ich zum Beispiel schon mal was hochgehoben habe und schon mal eine Erinnerung dran habe, dass das so aussieht, das könnte schwer sein und so weiter. Und das heißt also, da sind wir dann eben bei den Erscheinungen, die diese natürlichen Urteile erst fundieren und begründen und ermöglichen.
Vielleicht können wir noch ein etwas einfacheres Beispiel. Schwere ist natürlich schon ein sehr komplexes Beispiel. Vielleicht nehmen wir einfach mal die Farbe. Du hast dein Cosmopolitan ist schön rot, ja. Aber das, was ich sozusagen an der Farbe wahrnehme, ist ja jetzt nicht die Röte an sich oder irgendeine Art von, weiß nicht, Lichtwelle, die eben von diesem Drink erstmal reflektiert wird, sondern was ich wahrnehme, ist Flächigkeit. Also Farbe setzt irgendeine Art von Fläche voraus, als die sie erscheinen kann. Und das ist das, was ich zunächst einmal wahrnehme, eine rote Fläche. Dass ich die dann als körperlichen Gegenstand interpretieren kann, hat dann wiederum mit anderen kategorialen Zusammenhängen zu tun. Also, dass ich sozusagen sehe, dass es eine Form des Glases gibt, in dem sich Flüssigkeit befindet und so weiter. Aber Husserl geht wirklich ganz basal, zumindest in seiner Nachahmung empirischer Beschreibung, sag ich mal, von solchen sehr basalen Wahrnehmungen aus. Man darf aber jetzt den Fehler nicht machen, Phänomenologie damit zu verwechseln.
Ja,
Das
richtig.
ist nämlich wichtig, denn Husserl geht es nicht darum, eine Alternative zur wissenschaftlichen Erkenntnistheorie zu formulieren. Das ist nicht sein Interesse, sondern ihm geht es umgekehrt darum zu sagen, ich möchte die Philosophie auf einen wissenschaftlichen Standpunkt stellen und dafür muss die Philosophie das explizieren, was ihre Stärke ist. Das ist aber nicht jetzt Sinneswahrnehmungen beschreiben oder messen, sondern ihre Stärke besteht darin, begriffliche, strukturelle Voraussetzungszusammenhänge zu explizieren, Bedingungen zu formulieren, die wir schon vorausgesetzt haben, kategorische Unterschiede zu machen in dem, was wir dann voraussetzungslos, geltungsvoraussetzungslos beschreiben können. Natürlich sind diese Begriffe dann aber auch immer Behelfsbegriffe. Das heißt, sie sind nicht irgendwelche ontologischen Welten, die in unserem Kopf verankert sind, wie das manche Kognitivisten so lesen, sondern es ist erst einmal ein Behelfsbegriff, der schlicht und ergreifend beschreibt und unterscheidet, oder?
Und damit hast du im Grunde auch schon den nächsten Schritt beschrieben. Wir haben jetzt die Epoche als die Urteilsenthaltung an den Anfang gesetzt, dass wir so bestimmte Urteile nicht fällen, sondern die mal so stehen lassen und dann anfangen, drumherum zu arbeiten auf eine bestimmte Art und Weise. Und was wir dann haben, ist das, was Husserl eine Reduktion nennt, also eine Reduktion, eine Zurückführung. Nämlich der Aufmerksamkeit zunächst mal auf was anderes als diese natürlichen Urteile. Also eben mein natürliches Urteil ist, der Drink ist rot, das klammere ich ein und führe das zurück auf bestimmte Erscheinungen, Bedingungen der Möglichkeit, Investitionen. Ich muss einen Begriff von rot haben, ich muss überhaupt Begriffe haben, ich muss was sehen können. Wie das, wie du sagst, wie das en Detail funktioniert, ist gar nicht die Frage, sondern die Bedingungen der Möglichkeit, sind das, was interessant ist, und die begrifflichen Voraussetzungen. Damit habe ich aber die Aufmerksamkeit ja schon auf was anderes geführt als auf diese natürlichen Urteile. Und diese Reduktion. Da macht Husserl dann ganz viele Unterscheidungen. Es gibt eine eidetische Reduktion, also eine Rückführung auf das Wesen, dass wir also nicht über Einzelnes sprechen wollen, sondern über Strukturen, ganz grob gesagt. Es gibt eine transzendentale Reduktion. Das ist genau das, was wir jetzt gemacht haben, also eine Zurückführung oder Zurückwendung, vielleicht sogar besser, der Aufmerksamkeit auf Bedingungen der Möglichkeit. Und was man worauf reduziert und wo man raufkommt, auf welcher Ebene. Husserl hat ja auch so ein gewisses Schichtenmodell. Das kann man dann gucken, aber das ist die Grundidee. Erstmal einklammern und dann die Aufmerksamkeit auf Bedingungen der Möglichkeit, auf Investitionen, auf Strukturen richten.
Wichtig ist, warum können wir das? Warum können wir reduzieren? Warum können wir eine eidetische Reduktion, eine phänomenologische Reduktion, eine transzendentale Reduktion durchführen? Weil die Intentionalität doppelt strukturiert ist. Diese Reduktion ist nur dadurch möglich, dass wir uns rückbeziehen können auf diesen Bezug, auf den Bezug und die Frage stellen können, was ist da die Voraussetzung? Und wenn wir diese Voraussetzungen expliziert haben, ist das hier wieder ein neuer Gegenstand, nämlich ein begrifflicher, auf den wir uns dann wieder beziehen können und dann wieder eine Reduktion durchführen können. Das heißt, diese anfängliche Doppelstruktur der Intentionalität ermöglicht es uns, mit Hilfe der Epoche, die also diese Geltungsvoraussetzungen des natürlichen Denkens einklammert, hast du gesagt, ne? Dass wir sozusagen in Reflexionsschritten zurückgehend immer wieder auf Gegenständlichkeiten auf immer abstraktere Art reflektieren können und auf die Frage, was setzen die denn gemeinsam voraus?
Und so kommen wir dann eben zu sowas wie einer Phänomenologie der Phänomenologie.
Genau.
Und das ist dann eine Bewegung, die wir aus der Geschichte der Philosophie gut kennen. Also insofern ist die Phänomenologie gar kein Sonderweg, sondern nur eine Sonderform eines, ja, im Grunde grundphilosophischen Verhältnisses.
Vielleicht können wir das mal in einer anderen Folge nochmal besprechen, vielleicht einfach als Stichwort Metaphilosophie, oder? Ja, halten wir mal fest. Okay, aber was ist mit dieser Phänomenologie der Phänomenologie?
Genau, die wird von Husserl selber schon betrieben, ist also eine Form der Selbstreflexion, dass er feststellt, ah, ist ja interessant, also wie du sagst, wir kommen ja selber immer wieder auf Gegenstände in der Philosophie. Also es geht in der Phänomenologie, in der Reflexion ja um Begriffe, um sowas wie Zeit und so weiter. Und natürlich können wir uns auch da wieder fragen, wie wir uns darauf beziehen. Und jetzt können wir zum Ende hin die Frage beantworten, die wir am Anfang aufgeworfen haben. Warum kommt Husserl auf die Idee zu sagen, der Sinn von Ausdrücken ändert sich? Naja, weil wir eben nicht mehr über Cosmopolitans reden, sondern über die Erscheinung von Cosmopolitans und Begriffsstrukturen. Und wir müssen auch
Über den
anfangen.
Begriff Erscheinung auch,
Ja,
für
der Begriff
Begriff Erscheinung.
Erscheinung, genau. Und dann geht es um die Begriffe, die wir benutzen, um diese Begriffe zu explizieren und so. Also es verschachtelt sich. Und man muss im Grunde auch kreativ werden dabei, wenn man diese Verhältnisse beschreiben will, weil es eben keine natürlichen Verhältnisse sind, sondern irgendwie, ja, Reflexionsverhältnisse. Deshalb ist es schon mal gar nicht blöd zu sagen, die Ausdrücke, die ich benutze, und ich muss ja irgendwelche Ausdrücke benutzen, haben nicht einfach denselben Sinn wie in der Alltagssprache. Das Problem dabei ist dann allerdings, worauf Fink hinweist, naja, aber es sind halt die Ausdrücke aus der Alltagssprache. Und wenn die einen Sinn haben sollen, dann müssen sie ihn ja aus der Alltagssprache haben, weil wo sollen sie ihn sonst her haben? Man kann natürlich Sinn verändern durch Gebrauch, das ist klar, und das ist auch ganz wichtig, Phänomenologie immer so zu lesen, dass man nicht den alltäglichen Sinn voraussetzt. Aber irgendwie muss man Sinn herbekommen. Und so ganz wird man natürlich die alltägliche normale Sprache einfach nie los.
Und
Und
das
das
kann
ist.
man übrigens schon bei dem Begriffs Innovator der Philosophie sehen. Und ich meine damit nicht Martin Heidegger, sondern Aristoteles. Aristoteles verwendet ununterbrochen Begriffe aus seiner Alltagssprache, die er verwendet in einem philosophischen Sinn. Das schönste Beispiel ist Taonta für die Dinge. Ganz abstrakt. Im griechischen Alltagssprech waren Taonta Zeug. Bring mal deins oder Müll. Irgendwas Taonta. Das Zeug, was da rumliegt. Räum mal dein Zeug auf. Das nimmt Aristoteles, abstrahiert es, aber er braucht natürlich doch diesen Sinn von verschiedene Dinge, die nebeneinander das gemeinsam haben, dass sie Dinge sind, um das beizubehalten. Und Husserl versucht natürlich doch, wenn er so Begriffe wie Reduktion benutzt oder so, einen neuen Sinn zu prägen, der aber, und das ist Finks Kritik, oft das Problem oder die in dem Begriff eingeschlossene logische Problematik einfach mittransportiert und dazu führt, dass Husserl, indem er Begriffe benutzt, um Begriffe zu explizieren, häufig sein eigenes Problem, das er mit dieser Explikation lösen will, wiederholt. Und Fink sagt, na, dafür muss eigentlich Phänomenologie, und das ist ein sehr radikaler Vorschlag von Fink, und das ist kein Wunder, dass Husserl ihn also abgeschlagen hat, in der sechsten kartesianischen Meditation, die Husserl bei Fink in Auftrag gegeben hat, hat Fink ihm vorgeschlagen, dann muss Phänomenologie sich verwandeln in sozusagen einen klassisch deutschen Idealismus. Also das, was Hegel, Fink, Fichte, Schelling gemacht haben, es muss sich verwandeln in eine spekulative, dialektische, idealistische Explikation und muss aufhören, die ganze Zeit so zu tun, als seien Begriffe Objekte. Und Fink hat das verstanden, dass darin Husserls Lösung liegt und da Husserl eigentlich auch hin will, aber der Wissenschaftler und Mathematiker in Husserl wollte das nicht.
Dabei, und damit können wir vielleicht schließen, dabei wiederholt das eigentlich ein Problem, was Husserl selber an den anderen Wissenschaften feststellt. Denn er sagt, und da kommt der Lebensweltbegriff ins Spiel und die Anschauung, die lebensweltliche Anschauung, denn er sagt, alle Wissenschaften basieren am Ende oder involvieren am Ende ganz alltägliche, subjektive Akte. Also wenn ich, selbst wenn ich den CERN anschmeiße, und dann irgendwelche großartigen Ergebnisse raus habe, muss ich am Morgen aufgestanden sein, dahin gelaufen. Ich muss mit meinem Leib irgendwelche Knöpfe gedrückt haben. Ich muss mit meinen Augen bestimmte Bildschirme angeguckt haben, mit meinem ganz alltäglichen Sprachverständnis mit den Kollegen und Kolleginnen geredet haben. Und am Ende muss ich die Daten, die da der Computer erzeugt, wieder ablesen irgendwo. Das heißt, das sind überall sozusagen Akte involviert, die gar nicht wissenschaftlich sind, die gar nicht objektiv sind, sondern die völlig alltäglich sind, also die zur Lebenswelt gehören, die zur ganz normalen Anschauung gehören, die irgendwie involviert sind in Wissenschaft.
Und das
Und
Problem ist, man muss sie immer in der wissenschaftlichen Argumentation abstrahieren. Und die historische Epistemologie von Kuhn bis Rheinberger hat gezeigt, dass das nicht immer gelingt. Dass es also zum Beispiel Routinen gibt in Labors, dass es bestimmte Sehroutinen auch gibt, also Arten und Weisen, Dinge zu sehen, die ganz implizit sind, die nirgendwo methodologisch festgelegt sind, die aber durchaus die wissenschaftliche Beschreibung der Welt mitprägen, ohne dass sie sozusagen unbedingt dazugehören müssen.
und das Lustige ist ja, dass Husserl ist derjenige ist, der den Ausdruck historisches a priori auch zuerst benutzt. Also das ist nicht Foucault oder so, sondern diese Problematik, dass es sozusagen eine Bedingung der Möglichkeit gibt, Dinge zu sehen und zu tun und sowas wie Traditionen, das ist Husserl ganz klar. Und dass es diese Verankerung der Wissenschaft in der Lebenswelt gibt, ist ihm auch klar.
Aber die Selbstanwendung funktioniert nicht.
Tja.
Vielleicht können wir noch zum allerletzten noch eine kurze Frage stellen, nämlich: Thomas, was hat zum Teufel alle diese Philosophen, Derrida, Foucault, Sartre, Merleau-Ponty, Baudrillard etc., insbesondere Franzosen, aber natürlich auch viele Tschechen, viele Engländer, einige Amerikaner und so weiter, viele Italiener, jede Menge Deutsche, was hat sie dazu getrieben, sich mit dieser furchtbar konfusen Aneinanderreihung von Einführungen in die Phänomenologie, das ist es ja. Es ist eine immer neue Einführung in die Phänomenologie auseinanderzusetzen.
Japaner muss man noch dazu fügen. Es gibt ja auch die Kyoto School, die nicht nur auf Heidegger Bezug nehmen, sondern eben auch auf Husserl. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht war alle andere Philosophie zu aufregend.
Vielleicht könnte man sagen, dass Husserls Werk so divers ist, dass sowohl die empiristisch geprägten Philosophen und die Denkpsychologen der frühen Münchner und Göttinger Bewegung, als auch die Kantianer, die in dem transzendentalen phänomenologischen Punkt irgendwie Ansatzpunkte finden, als auch bestimmte idealistisch geprägte Philosophen, junge Leute wie Eugen Fink, die also Fichte und Hegel gelesen haben, als auch historisch orientierte Forscher zur Wissenschaft, wie Oskar Becker, der zur Phänomenologie der Mathematik und zur Geschichte der Mathematik geforscht hat, als auch dann später lebensweltorientierte Philosophen, Sartre, Merleau-Ponty, die also gegen die sehr abstrakte französische, kantianistische, kartesianistische Philosophie eine Art von Praxis, auch mit dem Marxismus durchaus verknüpfte Praxis gesetzt haben. Oder bei Foucault, der versucht hat, eben in diesen husserlschen phänomenologischen Explikationen Ergebnisse zu finden, die erklären, warum Wissenschaften, warum aber auch staatliche Einrichtungen den Blick, die Art und Weise, wie Subjekte gedacht werden, vorprägen. Oder Philosophen wie Derrida, der wieder eine ganz klassische philosophische Frage stellt und sagt, wo finden da Reifikationen statt? Wo werden da Begriffe für Dinge gehalten? Das heißt, vielleicht ist einfach Husserl deswegen so wahnsinnig weit rezipiert, weil er so viele Einführungen geschrieben hat, die so unterschiedlich sind und die auch so einen unterschiedlichen Anspruch haben und so viele verschiedene Paradigmen ansprechen, dass diese phänomenologisch geprägten Philosophen alle untereinander nie klarkommen würden, aber sie alle auf Husserl zurückgehen.
Selbst Luhmann schreibt sich fort von Husserl. Ich füge dem noch zwei Dinge hinzu, wenn wir schon überzogen haben, noch zwei kleinste Kleinigkeiten. Erstens, es geht oft ums Wie. Aber Husserl spricht über wahnsinnig viele Details, aber die ewigen Einführungen dienen der Einführung und Vorstellung einer Methode, die, wie du sagst, auf ganz viele Gebiete angewendet wird und ganz viele unterschiedliche Gestalten hat. Und das ist halt attraktiv, wenn einem ein Werkzeug geboten wird. Das kann man dann nämlich selber weiterentwickeln, damit kann man selber arbeiten. Man kann auch sagen, den Effekt oder die Funktion brauche ich nicht, dafür die. Das heißt also, die Werkzeughaftigkeit.
Das ist Sartres berühmte Geschichte, als er Husserl
Ja.
kennengelernt hat, wo er sagt, dann hat man mir erzählt, man könne jetzt Philosophie machen, indem man ein Weinglas beschreibt.
Und das andere, das letzte, ich glaube, es ist auch Husserls unendlicher Ernst. Man kann sich darüber lustig machen, Aber der Mann hat das wirklich ernst gemeint. Der hat eine Aufgabe gesehen, mit der er sich abgequält hat. Eigentlich vielleicht gar kein so philosophischer Kopf, sondern er hat aus wirklich großer Notwendigkeit gedacht. Und ich glaube, das, was vielleicht komisch wirkt auf den ersten Blick, ja, also dieses eben habsburgische, fast auch beamtenhaftige, was er da manchmal hat, und die ewige Wiederholung und dann leicht, dieses leicht Zwanghafte und so. Worüber man sich lustig machen könnte, wird dann auf einmal eine ganz rührende und auch bewundernswerte Angelegenheit, weil das wirklich alles ernst gemeint hat.
Es ist, wenn man so will, ist es das philosophisch erfolgreichste Werk eines philosophischen Privatgelehrten. Das ist durchaus realistisch. Husserl ist kein großer Philosoph. Er hat bestimmte philosophische Werkzeuge, die er einfach verwendet und neu kombiniert. Er ist Mathematiker, das heißt, er hat einen systematischen Anspruch. Darin ist er übrigens den Analytikern gar nicht unähnlich, also Leuten wie Kripke oder so, sind auch Mathematiker in der Ausbildung, die philosophisch dilettieren, könnte man sagen. Und diese Dilettanz führt aber dazu, dass er wirklich Explorationen vornimmt, die begrifflich interessant sind für Philosophen, die vorher in Schulzusammenhängen festhingen. Insofern ist es durchaus eine Philosophie, die auch aufrütteln kann. Und vielleicht auch eine kleine Empfehlung für unsere Zuschauer. Vielleicht kann ich noch ganz kurz sagen, also wer gerne in Husserl hineinschmecken möchte und mit Husserl anfangen möchte, also mit Husserls eigenen Texten anfangen möchte, dem würde ich empfehlen, mit dem Logos-Artikel anzufangen, einfach um das Programm mal zu verstehen, vielleicht auch ein bisschen den Kontext. Und wenn man eher systematisch interessiert ist, vielleicht den Encyclopaedia Britannica-Artikel sich mal anschauen. Das ist eine gute Zusammenfassung, so ein gutes Mittelding, auch verfasst in den 20er Jahren, auf der Basis dessen, was in den 10er Jahren entwickelt wurde. Und wenn man dann weitermachen möchte, dann kann man mit den Ideen 1 weitermachen. Da gibt es auch verschiedene Paragraphen, die so in den 20ern beginnen, bis in die 70er gehend, eine schöne Einführung in die Phänomenologie geben, sodass man zumindest die Grundprobleme gut versteht. Wer aber eine schöne Einführung in die Phänomenologie haben möchte, dem empfehle ich bei Reclam gibt es für jeweils 8 € oder 10 € diese sehr schönen Textzusammenfassungen eingeführt, jeweils von Klaus Held, der verstorben ist kürzlich, unserem Wuppertaler Phänomenologie-Experten, der jeweils auf einer 50-seitigen Einführung sehr verständlich, sehr gut in das Husserlsche Werk einführt und auch diese verschiedenen Texte mal vorstellt. Also wer Lust hat, Phänomenologie kennenzulernen, das ist meine Empfehlung.
Dem schließe ich mich an. Ein Hoch auf Husserl und bis zum nächsten Mal.
Cheers.